Heute geht es um ein tolles Jugendprojekt.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Verena, herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio.
Ja, hallo Sebastian, ich freue mich.
Ich freue mich auch, dass es klappt, denn ich habe es zu Beginn schon gesagt, du hast echt was Tolles auf die Beine gestellt, etwas, das gerne auch nachgeahmt werden kann. Hast du die Sorge, dass dir irgendwann die Wörter mit dem Buchstaben K ausgehen werden?
Oh Gottes Willen, nein, im Gegenteil. Es gibt so unglaublich tolle K-Worte, die ich eigentlich die nächsten Jahre immer noch mal aufarbeiten möchte. Und in manchen K-Worten weiß man ja eigentlich gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Und die sollen auch neugierig machen. Ich fülle die dann immer mit Inhalten, die natürlich die Jugendlichen interessieren könnten und die Impulse für ihr zukünftiges Leben sein können.
Es geht um das 3K-Projekt, dein Baby, ein Projekt, das in Oberfranken, in Bayreuth, dort, wo du auch selber kegelst, zu Hause ist. Das ist aber schon, ja, ganz viele Wurzeln geschlagen hat, beziehungsweise Ausleger gefunden hat. Die erwarten nicht nur dort. Darüber wollen wir heute sprechen. Das 3K-Projekt, dort verbindest du Sport und Bildung im Verein und das schon seit 2014. Was war denn der Hauptgrund für dich, dieses Projekt damals ins Leben zu rufen?
Ja, das war eigentlich so aus der Not heraus geboren, weil wir ja keine eigene Vereinskegelbahn mehr hatten. Der Sendelbach, den mussten wir damals abgeben und der Sendelbach war immer der Treffpunkt für unsere Auswahlspieler der Bayernliga-Mannschaften. Und wir haben dann im Nachgang eben die Jahre gemerkt, dass die Jugendlichen gar nicht mehr irgendwie zusammenkommen, sich kennenlernen. Die treffen sich bei Wettkämpfen, setzt die eine Mannschaft auf der einen Seite, die andere Mannschaft auf der anderen Seite. Es wird gewonnen, es wird verloren, dann wird sich auseinandergegangen und dann, da hat man gespürt, dass es irgendwas geben muss, damit die Jugendlichen wieder zueinander finden. Und zudem habe ich ja relativ spät ein Studium begonnen, Bildungswissenschaften. Und mein Ansatz war dann auch, den Jugendlichen immer mal was beizubringen, dass sie was lernen, dass ich ihnen was mitgeben kann. Und das war eigentlich so die Idee, die dahinter stand, zu sagen, ja, dann machen wir einfach mal so eine Aktion, wo sie wieder zusammenkommen und mit dem Hintergrund, dass man ihnen vielleicht noch was mitgeben kann. Die Idee, die dann dahinter stand, war, dass wir eine Aktion mit 3Ks initiieren. Das erste K sollte als fixer Begriff immer dabei bleiben. Der bleibt auch. Kegeln ist immer das erste Motto. Denn das war also die Jugendlichen begeistert. Das ist ihr gemeinsamer Sport. Das wollten wir natürlich dann auch in dieses Projekt mit reintragen. Dass wir sie auch ein bisschen mehr anleiten können, dass sie so in ihrer Bewegung auch unterstützt werden, außerhalb von ihrem Heimattrainer. Und die anderen beiden Mottos, die sind immer variabel, sind immer K-Worte, hinter denen sich dann irgendein Inhalt, den wir vermitteln können, dass wir dann eben aktuelle Lebenswelt-Themen behandeln können, die die Jugendlichen eben betreffen.
Hast du Beispiele für K-Wörter, mit denen ihr euch beschäftigt habt? Natürlich hast du Beispiele. Blöde Frage. Nennen Sie uns gerne mal, jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit und muss auch nicht chronologisch sein.
Ja, aber ich fange trotzdem mit dem Start an. Und zwar
2014.
Genau, 2014 haben über 30 junge Menschen teilgenommen und die ersten K-Wörter neben dem Kegeln waren Kultur und Kyrill. Die Reise hat uns geführt in eine ganz nahe Ortschaft hier von Bayreuth und zwar nach Wunsiedel, wo man Kultur ganz gut begreiflich machen konnte, weil wir die Luisenburg Wunsiedel haben. Das ist eine Naturbühne. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, da gab es mal einen Orkan, der hieß Kyrill. Mhm. Der ist praktisch durch Oberfranken hinweg gefegt und hat richtige Schneisen im Fichtelgebirge geschlagen. Und zwar waren ganze Baumbestände kaputt. Und nachdem ich beruflich bin an der Universität Bayreuth beschäftigt, ganz nah dran bin an die Forscher, die oben Messflächen im Fichtelgebirge haben, kam so die Idee, dass ich den Professor einfach frage, ob er die Jugendlichen einstimmen kann auf die Geschichte des Kyrill, was da oben im Fichtelgebirge passiert ist und was man eben daraus machen kann. Das war so dann die Idee und dann war eben der erste 3K-Projekt mit Kegeln, Kultur und Kyrill geboren. Und wir waren ein paar Tage zusammen und danach war ich einfach, es war einfach mal so ein, es sollte nicht ein Start sein für eine Aktion, die jetzt über Jahrzehnte läuft, sondern wir haben einfach gedacht, wir probieren das einfach mal und kommen zusammen und schauen, was draus wird. Und ich kann das gar nicht beschreiben. Die Jugendlichen waren hinterher so begeistert. Das war ja der Anfang der WhatsApp-Gruppen. Die haben dann gleich eine Gruppe eröffnet und haben eben gleich gefragt, wo gehen wir eigentlich nächstes Jahr hin? Und sie wollten eigentlich diese Tage nochmal erleben. Und ich meine, organisatorisch, was dahinter steckt, das sehen die Jugendlichen ja nicht. Aber der Aufwand war für mich persönlich nicht so hoch einzuschätzen, dass ich gesagt habe, okay, das wird wiederholt.
Dann kamen einige Ks dazu.
Genau.
Ich habe mal kurz parallel geguckt. Kyrill war 2007, im Januar 2007. Sagen wir mal kurz was zum generellen Rahmen dieser Projekte im Jahr. Das ist ja immer eine einmalige Veranstaltung, jetzt nichts Regelmäßiges mit mehreren Wochenenden. Wie ist die Dauer? Wie häufig? Wer kann teilnehmen? Wie viele Menschen können überhaupt teilnehmen? Erklär uns bitte mal den Rahmen.
Also die Projektwochen, und das sieht man schon, das sind teilweise ganze Wochen, die wir zusammen sind. Also wir können ganz, ganz viel miteinander erleben. Richten sich natürlich zunächst erstmal an Nachwuchskegler des VBSK. Aber wir VBSK, Verein Bayreuther Sportkegler. Nach 2 oder 3 Jahren haben wir das dann praktisch in den Bezirk Oberfranken erweitert, weil wir eben gemerkt haben, dass eben auch Kontakte bestehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es mal, mal schauen, ob sich da jemand anmeldet. Und also wenn die Flyer rausgehen, dann bin ich immer wieder überrascht, wie gut das angenommen wird. Und ich kann jetzt vom letzten Jahr berichten. Da war ja die Teilnehmerzahl begrenzt auf 36 Teilnehmer. Und ich habe an einem Freitagnachmittag den Flyer rausgebracht und am Sonntag waren schon welche auf der Warteliste gestanden. Also die Teilnehmer, die freuen sich schon, wenn der Flyer dann rauskommt. Und ich selber bin auch immer wieder überrascht, wie toll das ankommt und dass ganz, ganz viele mich auch seit diesen ganzen Jahren begleiten. Das ist unglaublich toll.
Und ich vermute, dass auch Wiederholungstäter und Täterinnen dabei sind, oder?
Sehr viele. Und was eben auch das Schöne ist, dass ich nicht viel fragen muss, wer mich mit begleitet. Also ich habe so viele tolle Wegbegleiter. Und wer mal dabei war, der möchte das nächste Mal auch wieder mit dabei sein. Das im letzten Jahr, also dieses Jahr, da hatten wir das erste Mal jemanden als Koch mit dabei, weil wir hatten das K-Wort Kulinarik. Also die Jugendlichen mussten selber Brot backen, Nudeln herstellen, Brötchen backen. Also wirklich, wir haben also so weit wie möglich auf Fertigprodukte verzichtet. Normalerweise ist es dann immer so, wenn ich dann einen neuen mit dabei habe, dann schaue ich, ob das dann auch passt. Es hat gepasst. Und die Frage war dann auch von ihm gleich, wo fahren wir nächstes Jahr hin? Er möchte gerne mit dabei sein.
Sehr schön. Wo war es dieses Jahr?
Dieses Jahr waren wir in Heidenab in einer Selbstversorgerhütte. Wie gesagt, wir hatten dieses K-Wort Kulinarik mit dabei und dann noch eigentlich ein doppeltes K, Konflikt und Kommunikationsmanagement.
Inklusive mir, wo liegt der Ort?
Heidenab liegt in der Nähe von Speichersdorf.
In der Nähe von Speichersdorf.
Genau. Und
aber nicht mehr, ist es noch Oberfranken oder ist es schon ist doch so eng an der Grenze, glaube ich, gell?
Das ist so an der Grenze, genau. Das ist in der Nähe von Weiden. Und ich suche natürlich dann auch immer Kegelstätten, die in der Nähe sind und die auch eine gewisse Attraktivität haben. In diesem Jahr waren wir auf der Achtbahnanlage in Weiden. Das war auch sehr schön.
Max-Reger-Halle.
Genau, in der Max-Reger-Halle. Und das hat den Jugendlichen auch sehr, sehr gut gefallen.
Das ist schön. Es hat euch schon an verschiedene Orte gebracht. Es gibt auch, in den Shownotes verlinke ich es, eine tolle Projektseite, wo auch viele Fotos und ein Bericht zu jedem Jahr dabei stehen. Mhm. Und Säbener Straße habe ich da gesehen, aber auch Südtirol. Was war spannender, Südtirol oder die Säbener Straße?
Kann ich gar nicht sagen. Also ich auf die Frage, welches die schönste Maßnahme war, wo wir waren, das sagen sie natürlich alle gleich, Südtirol war toll. Es war auch wirklich hervorragend und Organisation vor Ort hat auch super geklappt. Wir haben auch ganz eng mit dem italienischen Sportkegelverband zusammengearbeitet. Da hatte ich auch eine sehr, sehr professionelle Begleitung. Das ist die Helene Gamper, die auch lange Jahre in der ersten Liga gespielt hat und auch Vizepräsidentin des italienischen Sportkegelverbands war. Und Südtirol, da brauchen wir gar nicht sagen, das ist einzigartig, allein von der Gegend, dann auch die Kegelbahn, die wir besucht haben. Aber wenn man jetzt in die einzelnen Projekte mit reinschaut, wir waren auf Kloster Banz, wir waren, als wir Zehnjähriges gefeiert haben, sozusagen, waren wir in Pullach und waren im Schloss Schwanthal, wir waren auf der Burg Rothenfels, also jede lebt eigentlich für sich allein, ist unvergleichbar, jede ist einzigartig und vor allen Dingen auch, es kommen immer Teilnehmer mit dazu, einige sind dann leider nicht mehr mit dabei, aber die Gruppe, die ergänzt sich immer relativ schnell und es wird wirklich so ein Team entwickelt sich daraus und von daher kann ich gar nicht sagen, welches einzigartig war, natürlich Südtirol herausragend, auch von der Organisation und von dem, was es gekostet hat. Aber ansonsten, jedes war toll.
Du hast jetzt gerade Kosten angesprochen. Mhm. Es ist bei uns im Kegeln leider immer zu wenig da. Wie finanziert ihr das Projekt 3K-Projekt?
Also unser Anliegen ist, dass wir relativ wenig an Teilnehmergebühr verlangen, weil ich sage, jeder soll eine, ich sage jetzt mal, Bildungsteilhabe bekommen. Und eine hohe Teilnehmergebühr soll die Jugendlichen nicht abschrecken, daran teilzunehmen. Und es ist tatsächlich so, dass es uns immer wieder gelingt, dass wir auf Null rauskommen. Dazu muss man natürlich wissen, welche Fördertöpfe angefragt werden können. Eine ganz große Förderung bekommen wir immer von der Bayerischen Sportjugend. Es ist zwar auch sehr viel Antragswesen mit dabei, man muss also wirklich auch sukzessive alles schauen, Programm muss passen, Bericht muss passen, eine Kalkulation muss vorher gemacht werden. Also es ist schon immer eine ganz große Herausforderung und unser Schatzmeister, der muss dann auch manchmal immer, wir müssen ja auch vorfinanzieren, aber am Ende des Jahres ist es meistens so, dass wirklich alle Kosten gedeckt sind und wir von Null rauskommen.
Schöne Geschichte. So ermöglicht ihr dann natürlich auch Kindern, die das vielleicht finanziell nicht aus dem Elternhaus stemmen können, dieses Projekt, da die Teilnahme. Und vor allem auch etwas fürs Leben lernen. Bevor wir noch ein bisschen über die Inhalte sprechen und vor allem auch ja, den Auftrag, den du dir da ein bisschen auch in den Kopf gesetzt hast, auch an anderer Stelle. Nimm uns mal mit in die Phasen des Projekts. Also du hast vom Flyer verschicken gesprochen. Bis dahin passiert viel. Mhm. Du hast gerade Anträge erwähnt. Was investierst du? Wie gehst du an so ein neues Jahr, an ein neues 3K-Projekt ran?
Mhm. Also das Organisieren fängt eigentlich schon während der stattfindenden Maßnahme statt, weil viele schon mich fragen, wann fahren wir nächstes Jahr terminmäßig hin? Wir müssen teilweise auch Urlaub nehmen oder wo geht's hin? Und dann mache ich mir natürlich schon immer Gedanken. Es muss natürlich auch immer zum Motto passen. Aber ich versuche natürlich dann entsprechende Unterkünfte zu finden, fahre dann auch persönlich hin, weil es mir ganz wichtig ist, so ein bisschen diese Stimmung aufzugreifen. Passt es dann eigentlich oder passt es nicht? Weil ich bin schon oft irgendwo hingefahren und habe dann schon gleich, als ich mir das Haus angeschaut habe, habe ich gesagt, wir können eigentlich schon gleich umdrehen, das passt nicht. Also ich muss es für mich, muss es stimmig sein, ich muss ein gewisses Flair herausfühlen. Dann fängt natürlich das Organisieren an. Also vor Ort mache ich natürlich immer erstmal eine Begehung, ob dann alles auch stimmig ist und passt. Vor allen Dingen müssen die Räumlichkeiten passen, das Umfeld. Wir brauchen auch immer einen Aufenthaltsraum. Und ja, dann fängt es natürlich an mit dem Antragsschreiben. Und der Flyer läuft dann immer so nebenbei. Und die K-Worte, die weiß ich eigentlich dann auch schon immer ein Jahr voraus. Es muss auch für mich immer etwas dabei sein, was für mich auch spannend ist, was ich mir auch mal zutrauen möchte oder was ich auch mal machen möchte. Wie zum Beispiel in Südtirol waren wir in einem Kletterpark. Und ich wollte schon immer auch mal einen Kletterpark besuchen. Das ist natürlich dann für mich, wo ich noch, also ich war noch nie in einem Kletterpark, die Überwindung erstmal, mir dasselbe zuzutrauen wie den jungen Menschen. Aber das Tolle war, es ist natürlich so, dass die dann merken, dass ich das nicht kann. Und dann helfen die mir. Und das ist natürlich auch schön. Und das ist auch ein ganz großes Merkmal dieses Projekts, dass die Jüngeren sich von den Älteren was abschauen, aber die Älteren dann auch Rücksicht nehmen auf die Jüngeren und so ein gemeinsamer Austausch stattfindet. Die Jüngeren lernen von den Älteren, andersrum aber auch, ne? Und dass das eben eine Gemeinschaft ist und dass jeder gleich viel, ich sage jetzt mal, Stimme hat und auch diese Maßnahme so ausfüllen kann, dass es für alle passt.
Ich finde es einfach toll. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt, aber wie du es jetzt auch so erzählst, ist es etwas, was in der heutigen Gesellschaft fehlt. Und irgendwie habe ich mir im Vorfeld auch gedacht, es schließt eigentlich hervorragend an die Episode mit Conny Hoffmann an, die ja auch gemeint hat, und damit hat sie auch recht, dass das im Vergleich zu früher irgendwie verloren gegangen ist, dieses Thema Gesellschaft, sich gegenseitig helfen, voneinander lernen, Rücksicht nehmen. Man geht zu schnell getrennte Wege, nur weil irgendwie kleine Dinge sind, die man eigentlich klären könnten. Und ich finde, im Sport ist es auch an vielen Stellen so, dass zu schnell Schlussfolgerungen gezogen werden, dass zu schnell man auch Entscheidungen trifft. Jetzt hast du da ein Projekt gestartet, wo du genau das auch vermitteln möchtest. Weil es dir gefehlt hat an anderer Stelle? Oder warum bringst du diesen Aspekt mit rein auch?
Ich meine, das ist natürlich jetzt auch aus meinem späten Studium, dass ich sage, ich kann eigentlich auch noch so viel lernen. Und das Verbindende, und ich nutze natürlich das Verbindende, dass die Jugendlichen ein gemeinsames Hobby haben, das sie begeistert betreiben und dass sie dadurch natürlich gern in der Gruppe zusammen sind und gemeinsam sich viel mehr erarbeiten lässt als alleine. Und die gehen ja teilweise an Themen ran. Ich glaube, das fänden sie dann in der Schule langweilig oder die wären entweder das Interesse wäre nicht da. Und was mich eigentlich so in Pullach, hat sich etwas daraus entwickelt, an das hatte ich am vorher nie gedacht. Ich hatte also das K-Wort Kini und wollte so
für nicht-bayerische Zuhörerinnen.
Kini, das ist also der Spitzname von König Ludwig, der praktisch Neuschwanstein und andere Schlösser gebaut hat. Aber was ich eigentlich so, sie mussten sich also im Vorfeld dieser Maßnahme über den Kini erkundigen, sollten aufschreiben und sollten dann am ersten Abend ihr Wissen kundtun. Hintergrund war, dass ich eigentlich so auf diese Staatsform der Monarchie hin wollte und überleiten, die Brücke spannen zu anderen Staatsformen hin zur Demokratie. Weil ich eben gemerkt habe, dass Demokratieverständnis und Demokratieleben ein ganz wichtiger Bestandteil ist und eben auch im Sport. Dann haben sie sich mit den demokratischen Grundsätzen auseinandergesetzt und dann habe ich nur die Frage gestellt, ob sie in ihrem eigenen Club eine Jugendordnung haben. Und das wussten die nicht. Und dann habe ich ein paar Teilnehmern die Jugendordnung vom VBSK übergeben und habe gesagt, sie sollen mal diese Jugendordnung nach demokratischen Grundsätzen durchforsten. Das haben die ganz toll gemacht. Wir haben dann an einem Grillabend, haben sie dann sich dann vorne hingestellt und haben praktisch referiert darüber, was sie an Erfahrungen aus dieser Jugendordnung herausgezogen haben. Und das brachte mich dann so auf die Idee zu sagen, dass Jugendliche eigentlich, das ist eigentlich schon, sollte in der Basis sein, dass also jeder Club den Jugendlichen vermittelt, was gibt's eine Jugendordnung? Könnt ihr mit diskutieren? Könnt ihr mit entscheiden oder könnt ihr auch mit streiten? Und daraus haben sich tatsächlich demokratische Leitsätze entwickelt. Also ich hatte eine Bildungsreferentin an der Hand dort und die hat es dann mit ihnen gemacht. Und diese demokratischen Leitsätze, die haben mich also echt umgehauen. Ich war so stolz, dass die das in der kurzen Zeit alles so toll erarbeitet haben. Und mittlerweile kann ich noch sagen, bei der letzten Mitgliederhauptversammlung wurden diese demokratischen Grundsätze, die die Jugend erarbeitet hat, bei der allgemeinen Mitgliederhauptversammlung unseres Vereins als allgemeingültig beschlossen.
Sehr schön. Was sind das für Leitsätze? Hast du da ein Beispiel für uns, bitte?
Zum Beispiel zum Begriff der Heimat, wie sie ihre Heimat definieren. Dass eben Heimat auch der Verein sein kann. Und was sie damit verbinden, welche enge Bindung sie zum Verein haben können und wie wichtig ihnen das ist. Oder Kommunikation, dass es tatsächlich für sie ein wichtiger Aspekt ist, dass die Jugendlichen auch bei den Erwachsenen oder innerhalb des Clubs mitdiskutieren können, aber dass das teilweise nicht stattfindet und deswegen ist es ihnen wichtig. Und so haben sie praktisch ihre Ideen und ihre Vorstellungen entwickelt und die sind so formuliert, dass die für jeden gelten können. Und das ist eigentlich das Schöne gewesen. Und deswegen hat mich das so gefreut. Und das haben sie ganz toll gemacht. Und ich bin ganz stolz, dass das jetzt allgemeingültig für den Verein Bayreuther Sportkegler für alle Mitglieder gültig sein kann.
So entstehen wertvolle Sätze. Und wenn sich da, finde ich, auch nur ein Teil daran hält, ich meine, Menschen sind da trotzdem immer noch individuell und manchmal handelt man auch nicht so, wie man es erwarten würde, ja. aber wenn sich da nur ein Teil daran hält, ist schon mal was gewonnen. Auch du hast eine Heimat, die Schützengilde Bayreuth, dort bist du zu Hause und ich glaube, pendelst gerade so ein bisschen zwischen erster Mannschaft, zweite Bundesliga Mitte und zweiter Mannschaft Bezirksliga, zumindest
genau.
Auf der Homepage bist du da bei der zweiten Mannschaft zu finden. Aber auch du hast mal angefangen mit dem Kegeln. Wie hast du den Weg zu unserem Sport gefunden?
Verantwortlich dafür ist mein Vater.
Wie so oft?
Wie so oft, ja. Meine Mutter, die hat zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gekegelt. Und zwar war mein Vater als Jugendlicher deutscher Meister. Und der Kegelsport hat ihn auch nie losgelassen. Und als kleines Kind, früher war das noch nicht so, dass man so technisch ausgestattet in die Kegelbahn kam und dann ist man aufgehoben gewesen. Nein, man musste noch schreiben. Und zwar gab es diese Wurfzettel, da musste man immer die Ergebnisse reinschreiben. Für jeden Wurf gab es eben ein Feld. Beim Abräumen musste man dann entweder einen Kringel drum machen oder oben so ein Dreieck. Und das war immer ganz wichtig, dass man einen Schreiber dabei hatte, auf den man sich verlassen kann. Weil es gab ja, musste ja natürlich alles dann gut ausgerechnet sein. Ja, und mein Vater, wir hatten damals ein Unternehmen und der hatte auch eine Betriebssportgruppe. Und als ich dann das entsprechende Alter hatte, so mit 15, 16, durfte ich dann auch mitgehen. Und dann haben wir eben, ja, bei der Schützengilde Bayreuth dieses Hobbykegeln hatte einen Vertrag. Alle 2 Wochen sind wir donnerstags abends dann zum Kegeln gegangen. Und der damalige Sportwart, der hat gesehen, dass wir regelmäßig kamen, und die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt die Intention, dass sie eine Damenmannschaft eröffnen. Und ich habe ja noch eine ältere Schwester und eine jüngere Schwester. Meine ältere Schwester war auch mal mit dabei, und dann hat er uns eben angesprochen. Ja, der hatte ein paar, 2 oder 3 Mädels schon an der Hand. Früher hatten wir ja zu 5 in einer Mannschaft gespielt, und sie bräuchten noch Mitglieder. Und so bin ich eigentlich dann zum Kegeln gekommen.
Und da geblieben.
Ja.
Magst du uns die Jahreszahl verraten, als du dann quasi mit dem Punktspielen auch begonnen hast?
Das war dann 1977, 78.
Kann man zumindest jetzt mal einordnen, und vielleicht erinnert sich die eine oder der andere auch an die Zeit. Du hast ja mit Sicherheit sehr viel erlebt. Warum bist du dann beim Kegeln geblieben? Was war so der Punkt für dich, dass du es bis heute machst?
Und zwar, ich bin begeistert von der Bewegung. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe ja auch schon verschiedene andere Sportarten vorher gemacht. Leichtathletik zum Beispiel, Tischtennis. Aber ich weiß nicht, die Bewegung hat mir so gut gefallen. Und vor allen Dingen, ich meine, damals war es ja dann so, man war für seine Leistung ja selber verantwortlich. Also es war jetzt nicht mehr so ein Teamspiel, sondern für mich persönlich, sondern es war mehr oder weniger die individuelle Leistung, die man gebracht hat. Und das, wir hatten damals auch einen sehr erfolgreichen ein Mitglied, der auch Trainer war. Das ist der Bernhard Krug gewesen, und der hat mir sozusagen das Kegeln beigebracht. Und von da an, ja, bin ich fast dabei.
Infiziert.
Ja, also man kann da wirklich von infiziert sprechen, das stimmt.
Welcher Kegelmoment war für dich prägend, ist dir jetzt präsent, wenn du auch an deine Laufbahn denkst, beziehungsweise hat auch eine besondere Bedeutung für dich? Gerne 1, 2, 3 Momente, die dir jetzt in den Sinn kommen.
Also es war so, dass wir, als wir diese Damenmannschaft dann zusammen hatten, waren wir dadurch, dass wir den Trainer hatten, den Herrn Krug, sind wir relativ schnell in eine gewisse Leistung gekommen, und im Damenbereich haben wir praktisch jedes Jahr sind wir Meister geworden. Also ein ganz imposanter Moment war, als wir ein Entscheidungsspiel hatten für den Aufstieg in die erste Bundesliga. Wir haben ja ganz, ganz viele Entscheidungsspiele zum damaligen Zeitpunkt spielen müssen, auch gegen Ostmannschaften. Und als wir dann das geschafft haben, das war also so ein Moment, den kann man gar nicht beschreiben. Das ist unglaublich. Das war schon toll. Hat auch keiner erwartet, aber wir haben es geschafft.
An welcher Stelle in der Aufstellung hast du gestanden?
Also ich war meistens im Mittelpaar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich damals mit dabei war, aktiv. Aber passiv war ich natürlich immer mit dabei. Aber ja, damals. Und jetzt ist es ja so, es sind sehr, sehr viele junge, engagierte Spielerinnen bei uns, die natürlich von der Leistung her wesentlich besser sind.
Und das auch. Aber wir wissen ja auch, dass im Kegeln die Erfahrung eine große Rolle spielt. Und ich glaube, da kannst du viel erzählen und vor allem viel mitgeben. Ich schätze dich jetzt auch an der Stelle so ein, dass du da auch so eine Mentorenrolle hast, wenn du mit der ersten Mannschaft beziehungsweise den jüngeren Spielerinnen unterwegs bist. Und ich hoffe auch, dass sie auch auf dich hören. Und welche Rolle füllst du denn bei euch im Frauenbereich gerade aus, würdest du sagen?
Mental bin ich natürlich 100%ig mit dabei. Also ich sage dann immer, ich lebe das richtig. Und ich freue mich auch immer über besondere Leistungen. Und wenn sie es dann schaffen zu siegen, ist es natürlich ganz super. Ja, versuche ich natürlich noch das zu bringen oder das, was ich kann, und meine ganze Erfahrung mit reinzubringen. Weil du sagst mental, da hatten wir natürlich beim 3K-Projekt auch ganz tolle Begleiter, die uns mental, die dem mental auch die Nachwuchsspieler ein bisschen informiert haben. Das war als wir in Südtirol waren, hatten wir eine Mentalpsychologin, die von ihrer Erfahrung heraus erzählt hat. Sie war bei der Olympiade im italienischen Leichtathletikverband mit dabei. Und dann hatte uns mal der Ronald Schiffner begleitet und auch der Harald Rüger. Also da haben sie natürlich dann auch so Praktiken mitbekommen und Strategien, wie kann ich mich mental auf einen Wettkampf einstellen. Also eins ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, wenn es irgendeine Irritation ist während des Wettkampfs, muss man die erst versuchen zu beseitigen. Und dann kann man sich wieder voll und ganz auch darauf konzentrieren, dass man seine individuelle Leistung abrufen kann. Ansonsten weißt du ja selber, du spielst ja, du kickelst ja selbst auch. Und du weißt ja, wenn man sich dann ein bisschen ablenken lässt, dann, oder man hat den Kopf nicht frei, man muss versuchen, gewisse Strategien für sich zu entwickeln, um sich nur auf das Spiel zu fokussieren.
Ja. Du hättest an der Stelle gerne auch sagen können, dass der Harald Rüger mein Papa ist. Es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber ich habe es verstanden. Das können wir gerne entsprechend offen hier auch kommunizieren. Tatsächlich finde ich diese Strategie, die du jetzt beschrieben oder erwähnt hast, dass man das erst ausräumen muss oder erst mal beseitigen muss, sehr spannend. Und auch da, das gilt ja nicht nur für den Sport, im beruflichen Alltag habe ich auch gerade Situationen, die man aus der Welt schaffen muss, weil sonst hemmen die einen, beziehungsweise man holt nicht das Maximum raus. Wie reagieren die Teilnehmenden denn auf solche Ratschläge? Jetzt ist es ja so, dass du im Vorfeld, wenn ihr auch die Themen setzt und das dann auch entschieden wird, was besprochen wird, ja nicht unbedingt wisst, okay, sprechen die da wirklich drauf an? Also wie reagieren die zum Beispiel, wie arbeiten die zum Beispiel bei solchen Themen wie jetzt dem mentalen Aspekten mit?
Also da muss ich sagen, man ist ja immer wieder überrascht, wie dann die Gruppe funktioniert. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der jeweilige Referent sich präsentiert. Ich kann auf jeden Fall immer sagen, dass die Teilnehmer an den Lippen hängen. Vor allen Dingen, wenn natürlich jetzt wieder Roland oder wieder Harald, dein Papa, wenn die vom Kegeln kommen und dann auch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus sagen, was ist ihnen passiert, was hat ihnen geholfen. Und es ist ja nicht allgemeingültig. Man sagt nicht einfach, diese Strategie, die müsst ihr machen und dann ist es für euch, ja, klappt's. Sondern jeder muss halt wirklich individuell für sich herausfinden, was für ihn passt. Sicher sind teilweise dann auch irgendwelche Aktionen mit dabei, wo sie dann hinter sagen, naja, ob das was bringt. Aber man muss es ja selber erstmal erfahren für sich. Und man muss es erstmal kennenlernen. Und daraus kann man natürlich Impulse setzen. Das ist immer unglaublich, wie dann teilweise die Teilnehmer im Nachgang auf einen zukommen und sagen, das hat mir wunderbar geholfen. Das jetzt weniger, aber das hat mir wunderbar geholfen. Und das mache ich jetzt und dann ist es gut und dann ist super.
Denk da jetzt auch gerade an Timo Hoffmann, der ja gerade zu Beginn des 3K-Projekts auch ein paar Mal dabei war. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Aufmerksamkeit noch mal einen Ticken höher war, oder?
Ja, das ist natürlich unglaublich, ne? Das ist beim Timo Hoffmann genauso gewesen wie bei der Daniela Kicker, die uns auch ein Jahr lang begleitet hat, als wir in Bamberg waren. Also da ist natürlich mucksmäuschenstill. Also die hängen da an den Lippen, hören zu und das ist für sie so unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass sie dann auch sehen, dass es erstmal lohnenswert ist und dass sie dann eventuell auch so ein klein bisschen ein Idol finden für sich und sagen, okay, also da möchte ich auch hin.
Also auch hier Vorbildfunktion einnehmen und genau, vor allem etwas, ja, jemanden darstellen, zu dem man aufschauen kann. Vorbild sein, etwas fürs Leben lernen, etwa auf etwas hinzuarbeiten. Was hast du beim Kegeln für dein Leben auch neben der Bahn und außerhalb des Sports gelernt?
Also zunächst ist es ja auch ganz wichtig, ich sage jetzt mal, Menschen um sich zu haben im Verein, mit denen man sich gut versteht. Und die einen auch so lange begleiten. Es gibt ja ganz, ganz viele, die einen ja über Jahrzehnte begleiten. und man sich wohl und aufgehoben fühlt. Und darüber hinaus natürlich dann auch Freunde findet, die man außerhalb der Kegelbahn trifft und mit denen man sich sehr gut versteht, vielleicht auch in Urlaub fährt oder dann zusammen essen geht. Also das ist schon sehr, sehr wichtig für mich.
Und was kann die Gesellschaft vom Sport, vom Vereinsleben lernen?
Natürlich in erster Linie, dass man ein gemeinsames Hobby hat. Der Sport an sich soll ja vermitteln und vermittelt ja auch, dass es um Sieg und Niederlagen geht, dass man sich miteinander verständigt, auch wenn es mal nicht so passt. Das ist dieser Respekt voreinander und vor der Leistung des anderen. Ein Entgegenkommen auch, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und natürlich Fair Play. Das sind eigentlich die Grundaspekte, die den Sport ausmachen. Und natürlich die Bewegung. Und Bewegung nicht nur im körperlichen Sinn, sondern auch im geistigen Sinn. Und das ist ja auch so meine Intention dieses 3K-Projekts, zu sagen, ich treffe mich nicht nur zum Sportlichen, sondern ich betrachte halt den Sportverein auch als lernende Organisation. Eine Kultur für sich zu entwickeln, was kann ich auch für die Gesellschaft tun und was kann ich für den Einzelnen tun?
Und das ist das Thema Demokratie. Ich springe jetzt etwas in meinem Skript, weil es ganz gut reinpasst. Das Thema Demokratie ist da ja ein Beispiel, das du vorhin auch schon gebracht hast. Dass man im Prinzip ja in jedem Verein auch sowas wie einen kleinen Staat trotzdem hat. Man hat einen Vorsitzenden, man hat Mitwirkende in der Regierung und Menschen, auf die sich es auswirkt. Jetzt sind es natürlich keine Rentenpakete und sonst was, um was es da geht, sondern hoffentlich bei vielen eher um kleinere Geschichten. Aber selbst eine Entscheidung über Trikots kann ja einen großen Impact haben. Ja. Und da arbeitest du auch gerade. Ich hoffe, du willst das jetzt erzählen. Das haben wir im Vorfeld nicht besprochen, aber du hast es mir erzählt.
Genau.
Arbeitest du gerade an was?
Das große das laufende Nebenprojekt ist eigentlich auch, finde ich, ein großes Projekt, das über den Tellerrand eines Sportvereins hinausragen kann. Und zwar bin ich der Meinung, dass junge Menschen erstmal lernen können, dass demokratische Prozesse im Verein ganz wichtig sind. Und der Verein, der kann sehen, dass er ganz viel leisten kann, was demokratische Prozesse beibringen und realistisch erscheinen lassen, im Verein an die Jugendlichen herangetragen werden kann. Also dieses Projekt heißt Demokratie in Sportkegelclubs erlebbar machen. Hintergrund ist, dass die jungen Teilnehmer spielerisch lernen können, was kann ich unter Demokratie verstehen, welche Prozesse laufen ab, welche Werte gibt es für mich im Verein, was natürlich auch alles im Alltag übertragen werden kann. Da habe ich jetzt zum Beispiel, letzte Woche hatten wir eine Aktion Bewegung für Kids auf unserer Kegelbahn, auch vom VBSK aus. Und da habe ich dann erstmal so ein bisschen ausprobiert. Die durften als für sich eine Wertepyramide, da habe ich einzelne Karten und sie dürfen da so eine Wertepyramide aufbauen. Also ganz oben, was ihnen ganz wichtig erscheint und dann immer weniger wichtige Werte, wie zum Beispiel, wie wertvoll ist es für mich, ein eigenes Zimmer zu haben oder ein eigenes Fahrrad oder Party, aber auch sowas wie Verantwortung oder Respekt, Wertschätzung, Familie, was bedeutet mir das, Friede. Ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema momentan. Oder Freiheit. Jetzt vor allen Dingen, wenn ich sehe, das sage ich immer so als Beispiel, ich möchte, dass jeder frei ist und sich frei fühlt und sehr frei entfalten kann. Und da gibt es natürlich dann Staaten als, ich sage jetzt mal, Negativbeispiel, wo zum Beispiel die Frauen, wo ihre Rechte beschnitten werden, wo sie nicht richtig frei leben können, wie zum Beispiel einen Beruf wählen oder in die Schule gehen, in die Universität gehen. Einfach so eine Gesellschaft, wo sich praktisch die Geschlechter teilen sollten. Und das gibt es für mich gar nicht, weil jeder ist im Grunde genommen gleich. Und jeder sollte auch die gleichen Voraussetzungen haben. Also das sind eigentlich so die Grundideen, die dahinter stecken. Ein anderes Spiel ist ein Brettspiel, wo man erfahren kann, wie eine Wahl funktioniert. Oder wenn einer dann Interesse hat, wie ich mich zum ersten Jugendsprecher wählen lassen kann. Und die Idee ist, dass Kinder und dass die Teilnehmer eben erfahren, was kann ich eigentlich bewegen? Kann ich Verantwortung übernehmen? Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Weil ein bisschen weiter gedacht ist natürlich, wenn jemand weiß, wie es geht und wie es funktioniert. Und vielleicht will ich von Verantwortung übernehmen und das sind dann die Betreuer oder die Trainer der Zukunft in den Kegelclubs. Und ja, das über die Gesellschaft, die Kegelclubs hinaus gedacht. Ich meine, jeder Sportverein hat die gleichen Probleme. Dann kann man das natürlich darüber hinaustragen, aus den Kegelclubs heraus. Und was natürlich auch immer ganz gut ist, wenn man Basiskenntnisse hat, kann man das natürlich auch immer für den Alltag auch gebrauchen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ja.
Ich weiß nicht, ob es der Nachbar ist, aber zumindest irgendjemand mit einem lauten Auto ist gerade vorbeigefahren. Also die
das war jetzt bei hier.
Die fragen, was das für Geräusche sind.
Das war bei mir.
Das war bei Ihnen. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es gibt zu viele Beispiele, wo man einfach merkt, dass das extrem wichtig ist, was du da versuchst zu vermitteln und ich gehe auch davon aus, an sehr, sehr, sehr vielen Stellen auch erfolgreich vermitteln kannst, dieses Spielerische, dieses sich selbst damit beschäftigen und etwas mit dem Positiven, also mit dem Kegeln zu verbinden. Auch an deinem Projekt, ich meine, wir fahren so nach Südtirol und lernen noch fürs Leben. Also es bleibt mit Sicherheit was hängen. Und ich habe mir auch überlegt, dass die Schule, ich meine, ist bei mir jetzt schon ein paar Jahre her. Aber bis heute hat sich da ja auch nicht wirklich super viel geändert. Auch jetzt in Bayern die Stunde der Demokratie oder die Viertelstunde irgendwie, Verfassungsviertelstunde, ist zwar ein Anfang, aber ich befürchte, dass wir da noch einen sehr weiten Weg zu gehen haben, um dann eben auch Entwicklungen aus den sozialen Netzwerken entgegenzuwirken, wo das deutlich schneller, deutlich einfacher funktioniert.
Ja, und ich sag halt auch immer, die Gesellschaft verändert sich. Das ist ganz normal. Ja. Die hat sich immer verändert. Und ich sage nicht, also es gibt ja, wenn man an den Stammtisch in Vereinen geht, dann sagt ja, es wird immer alles schlechter. Ich sage immer, nein, es wird anders. Und man kann natürlich die Medien nicht verteufeln, weil sie sind einfach Bestandteil des Lebens unserer Kinder und Enkelkinder. Also sie müssen damit umgehen dürfen und sie müssen auch damit umgehen können. Es ist natürlich schade, dass die technische Entwicklung schneller geht als die Kompetenz, die damit einhergeht. Und das ist eigentlich so diese Spannung, die daraus sich ergibt, die kann man natürlich abbauen, indem man aufklärt. Wir hatten ja dann auch schon Kontakte als K-Wort, wo auch ganz wichtig war, dass ein junger Teilnehmer sich traut, als Referent zu erklären, was ein Weblog ist und wie ein Weblog aufgebaut wird und wie man Beiträge schreibt. Und so im Rahmen dass eben Medienkompetenz auch ganz wichtig ist. Und dann hatte ich während dieser Maßnahme eben auch Polizisten von der Exekutive, die es ganz toll erklärt haben. Ich war baff, wie offen die Teilnehmer dann mit ihren Erfahrungen umgegangen sind, weil es sind ja auch Erfahrungen, die teilweise nicht positiv waren, aber sie haben sich getraut, sich vor der Gruppe zu outen und sind so gut aufgehoben und aufgefangen worden, dass sie sicher waren, dass das jetzt nicht als Nachteil für sie sich irgendwie entwickeln konnte. Und dann hatten wir auch noch einen Juristen, der also die rechtliche Seite über Medien aufgearbeitet hat mit dem Umgang, was da passieren kann. Und das sind eigentlich so dieses Bewusstsein oder die Kenntnis an die jungen Menschen heranzubringen, jetzt in der Gruppe, wenn ich das sehe, wie sich das entwickelt und wie gut die zusammenarbeiten und ich merke, dass das ankommt und dass sie ihnen das auch in der Entwicklung hilft. Das erfahre ich ja dann immer so im Nachgang. Dann macht es halt auch und motiviert, immer weiterzumachen. Weil manche sagen schon, wie viele Jahre willst du das eigentlich noch machen? Und ich sage, also wenn ich aus einer Maßnahme herausgehe und schon für die nächste anfange zu organisieren, weil es mir einfach so wichtig ist, weil ich ein neues K-Wort entdeckt habe, so lange werde ich das machen, weil dann wird es einfach, das kann man nicht beschreiben. Die Motivation ist da so unglaublich groß. Und vor allen Dingen, was ich immer wieder sage, dass ich eben auch Menschen um mich habe, die mich so unterstützen und die das alles mittragen. Und das ist eigentlich so, dass ich bin das ja nicht alleine, der das macht, sondern ich habe so viele nette und liebe Menschen und auch kompetente Menschen, die mich begleiten. Ohne das könnte ich das ja gar nicht machen.
Bitte mach weiter. Das Positive brauchen wir im Sport, brauchen wir in der Gesellschaft und brauchen wir an vielen Stellen auch bei unseren Kindern. Auch wenn das jetzt tolle Schlussworte gewesen wären oder schöne Schlussworte sind, sind wir noch nicht am Ende angekommen. Denn erstmal darf ich, glaube ich, Glückwunsch sagen, denn du bist die Erste mit Doktortitel bei mir im Podcast.
Dankeschön.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Also, auch das ist ja aus vieler Hinsicht eine besondere Geschichte.
Ja.
Wie bist du zu deinem Doktortitel gekommen? Ich glaube, der Prozess, du kannst ja auch noch mal kurz erzählen, ja, aber ist ja jetzt nicht ganz standardmäßig abgelaufen, würde ich sagen.
Nein, das ist nicht standardgemäß abgelaufen. Und zwar war es mir eigentlich, also ich habe ja jetzt erst Mitte 40 angefangen zu studieren, weil ich gemerkt mal habe, ich sitze irgendwann mal alleine auf dem Sofa, meine Kinder sind außen Haus, mein Mann wird doziert und ich war dann mit unserem Dackel da am Sofa gesessen und habe gesagt, also irgendwie ist mir schon langweilig, ne? Also, dann habe ich gesucht, was könnte ich studieren, und dann bin ich eben auf diesen Studiengang gekommen, Bildungswissenschaften, hat mich gleich interessiert, habe ich mich angemeldet, habe aber niemandem was gesagt, weil ich gemeint habe, wenn ich jetzt anfange zu studieren und ich komme da nicht zurecht oder schreibe schlechte Noten, dann wäre mir das peinlich gewesen. Also das erste Semester habe ich heimlich studiert und als es dann erfolgreich abgeschlossen war, habe ich mich dann geoutet, gab unterschiedliche Stimmen, also die einen haben gemeint, wozu? Die anderen haben gesagt, oh, das finden sie ganz toll. Also ich fand es ja für mich persönlich sowieso ganz toll. Und dann habe ich das auch so weitergemacht, den Bachelor und den Master. Und und für mich stand dann fest, nachdem ich die Promotionsnobe hatte, dann durch noch einen Schlusspunkt setzen, probiere ich's. Und habe gar nicht lange gesucht und habe also in ganz Deutschland nach einem Doktorvater gesucht und habe dann tatsächlich einen heute gefunden, der ganz nah dran war, und dem habe ich 3 Exposés geschrieben. Das eine hat sich mit Ganztagsschule beschäftigt, das andere Thema war auch ein außerschulisches Projekt und dann dieses 3K-Projekt. Und die 3 Exposés hat er dann erhalten und wir hatten uns dann im Nachgang besprochen und dann schiebt er mir das 3K-Projekt hin und hat gesagt, also wissen Sie was, wenn ich das lese, dann merke ich, das ist Ihr Baby und dann machen Sie das. Und er hat mir wirklich total freie Hand gelassen. Also ich habe das dann relativ schnell auch durchgezogen in 2,5 Jahren. Und mir war das auch, ich war eigentlich dann auch ganz stolz, das ist wirklich die erste wissenschaftliche Arbeit im Kontext vom Kegeln war. Und das, darüber habe ich mich auch schon gefreut.
Macht dich stolz, glaube ich.
Ja, das macht mich. Und es ist tatsächlich so, wenn ich habe das veröffentlicht, online kann man das abrufen. Und ich habe, also diese Arbeit wird seit 2021 so oft abgerufen, ich bin echt überrascht. Aber es scheint tatsächlich auch so ein Anreiz zu sein, nachzusehen, was kann man da eigentlich machen.
Ich verlinke die Arbeit auf jeden Fall auch in den Shownotes unten. und in der Videobeschreibung, also guck da gerne rein.
Danke.
Lisa Graf war ja bei mir auch schon mal im Podcast zu Gast, die sich mit der Kegelsprache beschäftigt hat, also auch ihre Studienarbeit darüber geschrieben hat. Also du bist nicht alleine mittlerweile, aber natürlich Doktorarbeit ist da auch nochmal eine andere Liga. Eine Frage habe ich, wie studiert man ein Semester lang, ohne dass es jemand mitkriegt?
Ja, und zwar war das in der Fernuni Hagen. Und da kann man ganz, ganz selbstbestimmt lernen. Also ich habe natürlich zu Zeiten gelernt, wo dann, ja, wo ich dann für mich alleine lernen konnte und auch alleine war. Und das hat geklappt.
Nur euer Dackel wusste Bescheid.
Der Dackel, ja.
Geheimniswahrer. Deine Doktorarbeit über dein Baby, ich vermute, das Texten ist dir leicht gefallen oder war es trotzdem eine Herausforderung?
Nein, ich arbeite jetzt seit Jahrzehnten an der Universität Bayreuth. Mir ist es eigentlich nicht fremd, mich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen. Wobei ich sagen muss, der theoretische Teil, es ist ja immer wieder ein Unterschied, ob man Doktorarbeiten Korrektur liest oder selber Doktorarbeit schreibt. Und ich muss sagen, der theoretische Teil, der ist mir sehr schwer gefallen. Da habe ich lange rumphilosophiert und rumkorrigiert. Aber der praktische Teil, den hatte ich innerhalb von, also den habe ich eigentlich aus dem Ärmel geschüttelt. Der ist irgendwie so richtig, ich weiß nicht, das fiel mir ganz leicht. Aber insgesamt muss ich sagen, diese Arbeit war jetzt thematisch, habe ich mich da sehr gut zurechtgefunden und die wissenschaftlich arbeiten, ja, habe ich ja seit Jahrzehnten schon an der Universität mitgekriegt und mitgelernt.
Was machst du beruflich?
Ich bin an der am Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung. Das ist jetzt natürlich themenfremd, auch berufsfremd, muss man sagen. Aber es handelt sich um eine Einrichtung, die naturwissenschaftliche Lehrstühle als Mitglieder hat. Das ist im Grunde genommen wie so ein Verein auch. Die genießen dann die Serviceleistungen, die wir im Team hier anbieten können. Und da bin ich in der Geschäftsstelle tätig. Und da mache ich im Grunde genommen auch nichts anderes als ehrenamtlich. Ich bin im Projektmanagement tätig, im Verwaltungsmanagement und vor allen Dingen auch im Tagungsmanagement. Was natürlich auch ein gewisser Ausgleich ist, weil ich mit sehr vielen verwaltungstechnischen Sachen zu tun habe, aber während der Veranstaltung natürlich auch, wir haben meistens internationale Tagungen, mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun habe, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Und das macht es dann auch immer spannend und ganz interessant.
Und auch wieder ganz, ganz viel Menschen Kontakt und Hilfe, Weiterentwicklung. Das ist so ein bisschen dein Thema. Sport und Bildung im Verein, außerschulische Bildung, das 3K-Projekt und seine Wirkungen auf die Teilnehmer, ist, glaube ich, der Titel deiner Doktorarbeit, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Was ist denn das Ergebnis deiner Doktorarbeit?
Also die
am Ende ja immer ein Ergebnis gibt, Schlussfolgerung.
Genau.
Vielleicht starten wir so rein. Erklär doch mal kurz, du hast von Theorie und Praxisteil gesprochen. Es gibt ja durchaus auch Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit einer Doktorarbeit nicht tagtäglich zu tun haben. Erklär doch mal ganz kurz den Aufbau, wie so eine Doktorarbeit aufgebaut ist und dann gerne, was am Ende bei dir rausgekommen ist.
Genau, also man schaut erstmal den Forschungsgegenstand, ob es den überhaupt schon gibt, ob es vergleichbare wissenschaftliche Forschungsergebnisse gibt. Und dann tut man sich Gedanken darüber machen, wie man seine Ergebnisse erhebt. Also in meinem Fall waren es natürlich Abfragen mit Fragebögen, weil so vom Ergebnis wusste ich eigentlich schon, dass das alles sehr toll ist. Aber es ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Und die subjektive Wahrnehmung kann man nur untermauern, indem man entsprechende Ergebnisse hat. Und aus diesen Fragebögen, die bestimmte Fragen Aspekte zugrunde lagen, habe ich ihm die Wahrnehmungen und die Empfindungen ein bisschen herauslösen können. Und mit diesen Ergebnissen habe ich dann natürlich die Arbeit oder das Projekt, das 3K-Projekt ist dann als sehr erfolgreich ist das Ergebnis gewesen. Vor allen Dingen im Hinblick auf Selbstbewusstsein aufbauen, Sozialkompetenzen aufbauen und was jetzt auch erst in den letzten Jahren im Forschungsbereich so ein Thema war, das sind diese Alltagskompetenzen. Und darum geht's ja aus den verschiedenen Workshops oder Arbeiten, die wir mit den Mottos anbieten, sich für sich herauszuholen, was brauche ich, was kann ich auch für den Verein oder für mein Kegeln oder für meine sportliche Entwicklung nehmen, aber auch darüber hinaus, was bringt mir das im Alltag? Wir hatten zum Beispiel in der einen Maßnahme eine Coachin für Selbstbewusstsein aufbauen und da ist mir auch, ich hole dir da auch immer so gewisse Sätze heraus und sie hat gesagt, weil es ja immer darum geht, wie stelle ich mich, wie werde ich selbstbewusst, wie kann ich mich individuell gut präsentieren. Und sie hat gesagt, wenn der Vergleich aufhört, fängt die Persönlichkeit an. Und das ist ein ganz großer Denkprozess, der hinter diesem Satz steht. Erstmal zu sagen, okay, vergleiche ich mich immer mit anderen, aber ist es jetzt besser oder schlechter? Warum vergleiche ich mich mit anderen? Muss ich mich mit anderen vergleichen? Muss ich nicht, sondern ich bin so, wie ich bin und ich bin einzigartig und ich sage auch immer meinen Teilnehmern, ihr seid alle einzigartig. Und da fängt dann die Persönlichkeit an, sich zu entwickeln, zu sagen, es kommt eigentlich darauf an, dass ich mich gut fühle und dass ich versuche, das Beste aus mir zu machen. Und mich annehme, so wie ich bin.
Schöne, schöne Worte. Du bist vor allem seit 2024 auch Preisträgerin mit deinem Projekt. Mhm. Hast du den Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt bekommen. Jetzt hört man bei dir schon immer mal raus, dass du stolz bist, aber du sagst es nicht direkt. Wie geht's dir mit dem Preis?
Ich habe mich unglaublich gefreut über diesen Preis. Also das war ja so, dass ich, also wir hatten uns beworben und ich kam aus dem Urlaub und habe einen Brief geöffnet und da dran stand drin, dass wir unter 430 Bewerbungen zu den 10 Projektgewinnern gehören. Und das konnte ich gar nicht glauben. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Es ist ja natürlich auch verbunden mit einem gewissen Preisgeld, das der Jugend zugutekommen kann. Und das ist natürlich nicht für mich alleine. Es steht auch nicht für mich alleine, sondern das ist immer das Ergebnis von einem Zusammenwirken. Diesen Preisträgerschaft gewinnt der VBSK, also der Verein Bayreuther Sportkegler, und der verdient es auch, weil das ganze soziale Umfeld um mich herum ist eigentlich dieser Preis. Und der gehört nicht mir, sondern der gehört uns allen.
Aber, und das kann ich spätestens nach dem Gespräch auch sagen, dass du da einen sehr, sehr großen Anteil daran hast. Weil die Arbeit, die du machst, die machen wenige. Es gibt zwar sicherlich andere Beispiele, die auch so aktiv sind, aber es ist auch etwas, was in der heutigen Zeit an vielen Stellen fehlt, eben Menschen, die im Ehrenamt so wirken, wie du es tust. Jetzt ist es ein Projekt, was man jetzt nicht einfach copy-paste woanders hinsetzen kann, aber trotzdem kann man sich ein gutes Beispiel daran nehmen. Was würdest du anderen Sportvereinen, anderen Ehrenamtlichen, anderen Jugendbeauftragten raten, die ähnliche Projekte starten möchten?
Ja, also zunächst kann ich Ihnen natürlich gerne helfen. Also die Unterstützung von mir haben Sie auf jeden Fall sicher. Wir waren ja letztes Wochenende bei der Verleihung der Sportplakette vom Bundespräsidenten. Und zwar ging es darum, diese Ehrung bekommt man, wenn man 100 Jahre als Verein Bestand hat, kann man sich da bewerben und dann bekommt man die Plakette. Und gleichzeitig waren wir mit Vertretern des Sportrings, das ist ein Fußballverein, zusammen. Und da hat man sich ein bisschen ausgetauscht. Und es ist tatsächlich sehr großes Interesse an diesem Projekt. Ich habe das dargestellt, weil da unterhält man sich, was macht ihr so? Und da werde ich auf jeden Fall, weil die Anfrage kam, unterstützen. Aber anderen Sportvereinen kann ich das auch nur an die Hand legen, zu schauen, was kann ich machen. Es muss nicht immer so was Großes sein. Also dieses 3K-Projekt, denke ich, hat momentan oder mittlerweile einen Status entwickelt und eine Reichweite an unsere Teilnehmer. Das ist unschätzbar. Also das kann man auch gar nicht so beschreiben. Aber zu sagen, okay, mal innerhalb der, das habe ich auch früher gemacht, als ich Jugendtraining gemacht habe, innerhalb des Jugendtrainings, einfach mal so ein Thema zu wählen und zu hinterfragen und abzufragen, was ist euch eigentlich wichtig oder was ist unwichtig? Das ist schon mal eine ganz leichte Abfrage. Und dann kann man auch auf die Werte gehen. Dann kann man die Werte beschreiben. Also man kann mit ganz, ganz kleinen, ich sage jetzt mal Gesprächen, kann man schon was Großartiges bewirken.
Man muss nur anfangen und man muss vor allem ein bisschen Kreativität oder zumindest Bereitschaft auch investieren, da was zu machen oder mehr zu bieten als das reine Training auf der Kegelbahn. Wir haben das Beispiel vorhin auch schon mit den Demokratiespielen besprochen, noch nicht am Ende deiner Kreativität angelangt. Für nächstes Jahr 2026 gibt es schon 3Ks. Die sind auch schon öffentlich, deswegen Kegeln, Kalkstein, Kreativität. Magst du uns kurz erzählen, was sich nächstes Jahr dahinter verbirgen wird?
Ja, und zwar Kalkstein hat die Verbindung natürlich wieder zur Natur, zum Klima. Und wir werden wahrscheinlich in einer ehemaligen Tonabbaugrube die Unterkunft finden. Dort lässt sich natürlich in kleinen Workshops oder in der Nähe zur Natur ganz, ganz tolle Workshops abhalten. Also es ist eine Umweltstation und es gibt dort so kleine Häuschen, das ist ganz putzig, da kann man dann übernachten. Da lässt sich ganz gut mit diesem Thema umgehen, weil die Natur eben greifbar ist. Es gibt Bodenprofilgruben, man kann die Erde erklären, man kann die Natur erklären. Und das andere ist Kreativität. Das habe ich noch nicht so viel dazu verraten, weil das ist ganz was Spezielles und das sollen die Teilnehmer ganz sich nicht darauf vorbereiten können, sondern das muss spontan sein, um zu sehen, wie kreativ kann ich wirken und was kann ich aus meinen Ideen entwickeln, um ein Ergebnis zu bekommen.
Das klingt spannend.
Ja.
Wurde der Flyer schon verschickt?
Nein, der wurde noch nicht verschickt. Die organisatorischen Vorbereitungen, die laufen jetzt momentan. Man muss ja dann auch mal schauen, welche Kegelbahn ist in der Nähe. Also die habe ich mir auch schon angeschaut. Das ist ganz neu, super. Welche Wege kann man gehen? Und vor allen Dingen die Betreuer, die mich mit begleiten, die sind auch schon mit dabei, die haben auch schon Ideen. Und das muss ich dann erst so entwickeln in den nächsten Treffen.
Und die näheren Informationen gibt es, steht demnächst, aber
genau,
auf eurer Homepage, auf dem Bereich des 3K-Projekts.
Genau.
Wie immer, unten in den Shownotes. wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Nochmal rückblickend auch zu deinem Projekt. Was würdest du heute anders machen, wenn du es könntest? Gibt es da was?
Da muss ich mir überlegen, eigentlich nein. Da fällt mir jetzt gar nichts ein, weil so wie sich das entwickelt hat, es fühlt sich alles gut an. Also es gibt keine, ich sage es mal, Irritationen, die ich vorhin schon angesprochen habe, die man also dann beseitigen müsste, sondern es lebt einfach und entwickelt sich. Und Es gab also auch in den vergangenen Maßnahmen die ganzen Jahre nur, ich sage jetzt mal, winzige Dinge, wo man sagen kann, die waren nicht schön oder die waren nicht gut, aber die waren im gesamten Rahmen gesehen sehr gut handelbar und wir, wenn es irgendwie Gespräche bedurft hat, dann konnten wir das immer sehr, sehr gut lösen. Es ist natürlich dann auch immer, wenn eine Situation aufgetreten ist, die man tatsächlich als Lernansatz besprechen kann, dann ist es super während einer Maßnahme, weil das die Lernintention verstärkt, weil es eben sich dann auch tatsächlich als real erweist, was vielleicht in der Theorie besprochen wurde. Und das ist eben das Tolle. Und von daher, ich würde jetzt im Nachgang gar nichts anders machen. Das ist alles gut.
Wo ich wieder an dem Punkt wäre, dass du aus allem etwas Positives rausziehst. Und wenn vielleicht jetzt in einem Jahr mal was nicht so 100% funktioniert hat oder nicht deinen Vorstellungen gesprochen hast, dann machst du es halt das nächste Mal besser. Was mich zu der Frage bringt, welche Wünsche, Pläne du für dein Projekt, für dein Kind noch hast, über die du auch sprechen möchtest, vielleicht. Tja, ein paar Ideen, wo du sagst, okay, wie jetzt das mit Kreativität, das kommt dann zum richtigen Zeitpunkt erst ans Tageslicht. Welche Pläne hast du noch?
Also es gibt noch ganz, ganz viele tolle K-Wörter, die man mit Inhalt füllen kann. Und man weiß ja nie, wie lang das dauert und geht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es weiterlebt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, okay, ich höre aus was weiß ich, welchen Gründen auch auf oder es geht nicht mehr. Ich werde natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch unabhängig von meiner Person dieses Projekt weiterlaufen kann und das würde ich mir natürlich wünschen. Vielleicht nicht in dieser Art, aber in der Intention zu sagen, jeder Sportverein kann neben der sportlichen Bildung noch so viel anderes leisten, was für die Teilnehmer so wertvoll ist, dass sie es nicht nur für den Sport und im Verein, sondern auch für ihr Leben wertvoll behalten und dass sie auch prägt. Das wäre das Schönste, mein größter Wunsch.
Und für die Zukunft unseres Sports, was wäre da dein größter Wunsch?
Ich sage immer, wenn wir uns im Kegeln ernst nehmen, oder wir müssen uns im Kegeln ernst nehmen, sonst werden wir auch nicht von anderen ernst genommen. Und da arbeite ich auch immer dran, zu sagen, dass Kegeln seine Berechtigung hat für alle, die mit Begeisterung mit dabei sind, unabhängig von der Sportart. Kegeln, es ist jede Sportart. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass das Kegeln in der Öffentlichkeit auch unter anderem durch solche Projekte Aufmerksamkeit gewinnt und aus dieser Randsportart anerkannt wird. Und das Kegeln für jeden Sinn macht und gut tut.
Du leistest einen sehr großen Beitrag dazu. Vielen, vielen Dank für das, was du machst, für die positive Begeisterung, die du jedem versuchst mitzugeben. Also bei mir wirkt sie auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, dass wir drüber sprechen konnten. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, danke schön, mir auch.
Und zum Schluss haben wir jetzt auch noch eine Premiere. Das ist die erste Episode, wo ich den vollständigen Namen erst am Schluss sage. Verena Fassold. Also wer jetzt gerne mit dir sprechen möchte, kann sich zum einen gerne bei mir melden. Ich stelle da gerne einen Kontakt her. Zum anderen findet man dich aber natürlich auch auf verschiedensten Kanälen online. Aber dazu braucht man vermutlich den ganzen Namen. Ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.